Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine wenig behirnten Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es weiter in unserer Folge Dinge, die einfach cool sind. Dieses Mal Dinosaurier. Jeder von euch, der es bis jetzt noch nicht gerafft hat, dass es einfach nur um gewisse Dinge geht, die wir cool finden und die wir als kleine Jungen cool gefunden haben. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber entsprechend heute Dinos. Ich glaube, jeder von uns hat eine Dino-Faszination, sobald er das erste Mal davon gehört hat, sobald er die erste kleine Dino-Figur irgendwie mal in seinen Händen hatte. Und von da aus geht es, glaube ich, einfach nur bergauf, würde ich mal behaupten. Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir, einer meiner ersten richtigen Worte war Parasaurolophus. Tatsächlich, als ich beim Kinderarzt war, war das eine der Worte, die ich gesagt habe. Einfach mal mies geflext. Und Das war meine kurze Anekdote dazu. Aber Dinos sind einfach cool. Ich habe mir überlegt im Vorgang, wieso sind Dinos cool aus meiner Sicht? Und ich würde sagen, weil sie einfach unfassbar groß sind. Und ich glaube jetzt, wo ich ein bisschen reifer bin, einer der Punkte, für die ich sie echt cool finde mittlerweile, ist, dass sie einfach so unfassbar lange hergelebt haben und trotzdem so extremst viel Einfluss auf ihre Umwelt hatten, den wir heute noch beobachten können, ja, dass wir das über diese Millionen von Jahren oder eventuell sogar 100 Millionen von Jahren, je nachdem in welcher Periode man sich da befindet, die wir einfach noch beobachten können. Und das finde ich schon einfach cool.
Um das mal zeitlich einzuordnen, es ist wirklich beeindruckend, dass sie so, so lange Zeit unsere komplette Erde beherrscht haben. Also vom ersten Auftreten im Perm, das war schon vor über 250 Millionen Jahren. Also da gab es die ersten zaghaften Dinosaurierentwicklungen der Evolution, wo wir dann später halt, das noch im Paläozoikum und später dann Mesozoikum, die komplette Phase Jura, Kreide, Trias völlig durchdominiert, sich phylogenetisch endlos entfaltet, also jeden Raum erobert, die Meere erobert, die Lüfte, die Landmassen, alles war von Dinosauriern erobert, also ähnlich erfolgreich wie wir heute. Kleiner Flex am Rande.
Und das ohne Apple Pay.
Ja, ohne alles, ohne Technologie, nur Evolution. Ganz stumpfsinnig, Millionen Jahre einfach nur Evolution reingepumpt. Also bis vor 66 Millionen Jahren war hier einfach Dinosaur Earth. Allein schon evolutionsbiologisch finde ich es so interessant, was aus den Dinosauriern alles hervorgegangen ist. Wie unglaublich divers damals Echsen unsere Erde bevölkert und regiert haben, wenn man das vergleicht mit dem, was jetzt noch davon übrig ist und welche Rolle sie vor allem jetzt im Moment spielen. Also es ist schon ein krasser Aufstieg und Fall gewesen für diese armen Mitbewohner unserer Erde. Man darf natürlich nicht vergessen, die Vögel tragen so ein bisschen das Erbe der Dinosaurier weiter in unsere Zeit. Das ist natürlich auch so ein cooler Fun-Fact, den man als Kind immer gerne geäußert hat. Sowas wie Dinosaurier hatten eigentlich Federn oder so eine Scheiße, wo man sich dann was drauf eingebildet hat, weil man gerade was super Schlaues gesagt hat. Und warum Dinosaurier einfach super cool sind für Kinder, ist erstens das Größte. Du gehst in irgendein Naturkundemuseum, was willst du dir angucken als erstes? Ein riesiges Dinosaurier-Skelett, das ist halt einfach das Geilste, was da drin steht. So alles andere ist einfach klein und winzig und mickrig, aber das strahlt halt so richtig Macht aus und du hast da Bock drauf. Und dann ist natürlich der coolste Dino von allen, ist der T-Rex oder irgendein anderer Fleischfresser, der dann nochmal alle anderen von diesen Riesenechsen komplett wegdominiert hat. Also das ist halt einfach cool. Und dann sehen die auch noch cool aus. Und die haben unseren Sammeltrieb irgendwie so angesprochen. Weil es gab dann die Schleichdinos und man wollte natürlich immer so viele wie möglich von diesen coolen Schleichdinos immer haben. Und hat sich dann da so eine Sammlung zusammen erbettelt bei seinen Eltern im Spielwarenladen oder so. Also ich habe das auf jeden Fall damals so gemacht und ich hatte dann wirklich einige von diesen Schleichdinos und war dann auch richtig stolz darauf, haben immer mit denen gespielt und so. Auch die Paläontologen waren ja von diesem Sammeltrieb irgendwie besessen. Also das waren ja die frühesten Sammlungen, wo irgendwelche Dinosaurier-Skelette aufgetreten sind, waren bereits im Mittelalter etabliert, wobei da natürlich irgendwelche Sagengeschichten darum gesponnen worden sind, dass es irgendwelche Urzeitwesen von der Sinnflut waren oder dass das halt biblische Drachen oder ähnliches waren. Und später dann, als die Wissenschaft mehr Einzug gehalten hatte, die Paläontologen, die hatten ein riesiges Spielfeld und haben gigantische naturwissenschaftliche Sammlungen angelegt, nur mit irgendwelchen Fossilien. Und es ist halt nur einfach cool, Dinge zu sammeln und anzuhäufen.
Ja, also wir sehen auch heutzutage noch, und zwar Shoutout dem Manager von Citadel, einem Investment Fund, der diese Woche irgendwie eines der besterhaltensten Skelette eines Stegosaurus für 45 Millionen Dollar ersteigert hat. Also wir sehen, das Ganze hat auch irgendwie auch nach der Pubertät noch für Kerle irgendwie eine Anzug, habe ich so das Gefühl. Nee, aber du hast schon von gesagt, gerade auch nochmal in dem, was ich jetzt nochmal gesagt habe, so, ich war letztes Jahr, war ich in London gewesen, im Natural History Museum, und da steht einfach am Eingang dieser Monster Stegosaurus und denkst du einfach, puff, denkst du, ich hätte dieses Viech ausnocken können damals, wenn das gelaufen wäre? Das war Spaß beiseite, aber das ist wirklich beeindruckende Gestalten, und ich meine, man vergleicht das eigentlich mit dem, was man heutzutage einfach rumlaufen sieht, man hat irgendwie eine Kuh, und eine Kühe sind schon echt groß. Also sieht man vielleicht einen Elefanten, so das größte Landsäugetier irgendwie, und das ist schon beeindruckend. Und dann sieht man aber, was halt irgendwie so ein Brachiosaurus oder, ich meine, das ist ja schon fast Top End of the Ladder, aber was da einfach rumgestumpft ist, wo ich denke so, das ist einfach beeindruckend. Ich fühle mich fast schon klein, wenn ich das irgendwie dieses... Es ist ein komisches Gefühl. Man ist einfach in Wunder dessen. Ne? Im Englischen würde ich sagen, I'm in awe of. Und das, glaube ich, irgendwie ist so beeindruckend.
Die sind halt auch so mega flexibel, weil du kannst erstens dreidimensionale Sachen machen, wie so Schleichdinosaurier, mit denen spielen. Kannst richtig die Fantasie freien Lauf lassen. Und was du aber auch machen kannst, was ich als Kind auch immer mega gefeiert habe, war Dinosaurier-Memory. Weil da waren die einfach alle. Weil bei den Schleichdinos hatte ich die nicht alle, aber im Memory waren die alle. Und dann konnte man einfach Dinosaurier-Memory spielen. Und das war immer ein Highlight. Also das würde ich auch definitiv irgendwann mal wieder machen.
Auch Shoutout an meine Ma, die mir damals so ein Set gekauft hatte, wo du deinen eigenen Dino ausgraben konntest. Ja, dann konntest du dann mit so einem kleinen Hammer und Meißel hast du dann so freigelegt. So, und dann kamen die Knochen raus. Das war so ein kleiner Mini-T-Rex. Der hängt bei uns heute noch, und das war einer der geilsten Sachen ever. Also, finde ich aber nice. Und tatsächlich, einer meiner Kindertraumwünsche war, Archäologe zu werden, nur aufgrund von Dinos. So.
Richtige Bezeichnung wäre natürlich Paläontologe, weil Archäologen beschäftigen sich nur mit menschlichen Überresten.
Ach.
Und Paläontologen dann mit der Natur und den Tieren.
Das wusste ich damals mit 5 noch nicht.
Aber ja, das war auch so dieser typische Werdegang, was für Berufswünsche man so als Kind hat. Jeder hatte, glaube ich, zeitgleich so eine Dino-Phase, und dann hat man auch immer davon geträumt, selber irgendwann als Erwachsener mal so ein Skelett auszugraben. Und ich weiß noch, das war eins der coolsten Erlebnisse meiner Kindheit. Da war ich dann in der Grube Messel und durfte so ein bisschen diese Ölschieferplatten aufkloppen. Und natürlich hast du da jetzt nicht irgendwie den geilen Dino rausgeholt, aber du hattest halt dafür diese Ammonitenabdrücke und sowas und die Belemniten. Und das war schon mega scharf. Das hat schon ausgereicht. Als Kind warst du dann schon völlig happy. Auch wenn lustigerweise sich kein Mensch für Ammoniten interessiert, obwohl die viel, viel länger die Erde beherrscht haben und auch eine endlose Vielfalt haben. Aber irgendwie finden die alle kacke, so, die sind einfach nicht cool genug, und Dinos haben einfach diesen Coolness-Wettbewerb gewonnen. Übrigens auch irgendwie im Wettstreit mit den späteren Formen,
also
alles, was dann im Känozoikum aufgetreten ist, diese ganze gigantische Säugetierfauna, die waren ja auch riesig. Also das war jetzt nicht so, dass die klein waren. Die sind auch deutlich beeindruckender als so ein moderner Elefant oder so. Aber die haben es irgendwie trotzdem nicht geschafft, bei der Coolheitstierlist über, weiß ich nicht, B- oder A-Tier hinauszukommen. Und Dinos sind einfach S-Tier. Also die unangefochten in die S-Tier eingezogen, weil die haben alles. Die haben Schuppen, die haben Flügel, die können im Wasser schwimmen, die haben gigantische Zähne, riesige Krallen. Die haben die ganze Zeit gekämpft und gejagt, so gefühlt. Also das ist irgendwie alles, was man in diesen Büchern auch immer gesehen hat, waren diese krassen Kampfszenen, wo dann irgendwie der Mesosaurus einen anderen zerfetzt oder sowas. Und es ist halt einfach cool. Als Kind vor allem, als Junge, findet man sowas, glaube ich, immer cool. Und generell, Dino-Bücher waren einfach der Shit. Und das, es geht alles in diese naturwissenschaftliche Richtung. Das zeigt so dieses natürliche Interesse, das man an Naturwissenschaften hat. Und man kann sich sofort vorstellen, also zum einen so ein Dino-Buch zu lesen. Als Kind hast du mega Bock drauf und willst noch mehr über die ganzen Viecher erfahren und willst am liebsten alles wissen immer und alle Namen wissen.
Mhm.
Und dann auf der anderen Seite dieses, ich will die aber auch finden und sammeln und ausgraben und alles machen, was damit zusammenhängt.
Ja, also wenn man das sich auch mal anschaut, was die für einen bleibenden Eindruck auch einfach in unserer Kultur gefangen hatten, das Ausgraben und dann war es irgendein Drache oder so, da war es im Mittelalter. Aber ich habe mir gerade versucht zurück zu überlegen, okay, was für eine Präsenz hatte denn jetzt halt beispielsweise die jeweiligen Erdzeitalter in unserer medialen Historie, unserer Rezenten, ja, und dann denke ich mir so, okay, das Einzige, was es vielleicht auch irgendwie gab, war Ice Age, so, und dann irgendwie 10.000 BC oder so gab es auch noch mal irgendwie sowas, aber ansonsten, das schlingt ja komplett ab gegen alle Jurassic World Park, was weiß ich, Filme, wie gut oder schlecht die in letzter Zeit sind, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber alles, was da rund um Content rausgekommen ist, ist ja gigantisch. Und diese Faszination Dinosaurier für den Menschen an sich finde ich einfach wirklich interessant. Ich glaube, es ist wirklich auch so ein naturwissenschaftlicher Ansatz, den viele da ans Tageslicht bringen. Und ich finde es auch. Ich will nicht sagen, es ist wie eine Einstiegsdroge für diese ganzen Fächer, aber ich glaube, für viele ist es eben das, ja. Man schaut, was, das ist ja richtig cool so, und dann lernt man halt irgendwie, boah, das ist irgendwie auch unfassbar alt. Also ich habe immer noch Probleme. Eine Million Jahre, das kann man sich aber nicht vorstellen. Als Mensch, selbst wenn man irgendeine Art Bildung auf irgendeinem Level, das ist einfach unvorstellbar, was eine Million Jahre an eine Dauer ist. Und dann versucht man sich das vorzustellen und dann, ja, es ist schon wirklich wie so eine Einstiegsdroge. Ne? Man sagt, okay, dann hat man hier irgendwie die verschiedenen Erdschichten und ach, guck mal. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein ganz wichtiger Faktor, dass da einfach ein riesig fetter Brocken vom Himmel irgendwann gekommen ist und die einfach alle instantly genuked hat. Ist natürlich nicht ganz so gewesen. Ich glaube, vorher gab es noch ein paar Vulkanaktivitäten, die denen irgendwie zu schaffen gemacht hatte, wo dann irgendwie nicht mehr so viel Sonnenlicht oder sowas gekommen ist. Weiß jetzt ja gar nicht mehr und danach natürlich noch mehr. Aber ich glaube, das spielt auch noch immens mit rein.
Ja, es ist halt auch das diese auch Überlegung, wie Tom schon sagte, dass sie den Planeten halt so komplett dominiert haben. Und wenn man sich jetzt denkt, wenn es diese absolute Ausnahmekatastrophe nicht passiert wäre, dann hätte sich das vielleicht auch nicht geändert. So, also unsere Existenz, auch dass die ganzen anderen Säugetiere danach sich entwickeln konnten, hat ja massiv davon profitiert, dass diese gigantischen Raubtiere nicht mehr so die ganze Zeit überall rumrennen. Und das finde ich schon auch eine krasse Überlegung, wenn man sich so denkt, ja, wie hätten sich denn so Menschenaffen gegen diese Saurier durchsetzen sollen? Und die hatten halt einfach Glück, dass da Millionen Jahre vorher mal so ein Stein gesagt hat, hey Leute, was geht ab?
Wir haben auch irgendwie eine tief in uns verankerte Sehnsucht nach Riesenechsen. Also zum einen wirklich historisch drückt sich das ja aus durch die ganzen Mythen und Sagen, die sich immer, also egal in welche Kultur man reinguckt, irgendwo gibt es immer sowas, was als Prototyp-Drache durchgehen würde, in dem Sinne, wie wir es halt verstehen. Also diese Idee, die platonische Idee eines Drachen, die findest du in fast jeder Mythologie in irgendeiner Form abgebildet. Und das ist ja auch schon interessant. Du willst einfach unbedingt haben, dass hier so riesige fliegende Echsen unterwegs sind. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass Menschen sich das wünschen, weil gesehen haben kann ja keiner einen. Aber immer tauchen sie in Geschichten auf. Und dann auch später hat sich das ja ganz krass geäußert, diese Sehnsucht danach, als dann bekannt war, dass es Dinosaurier gibt und was es ist, dass die wieder leben oder dass die irgendwo überlebt haben. Also auf der einen Seite Jules Verne natürlich mit seinem Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Der ist erst so richtig die müssen doch irgendwo noch sein und zu entdecken sein und diesen Abenteuer-Spirit umgesetzt hat in einem wirklich fantastischen Buch. Und dann auf der anderen Seite aber auch sowas wie moderne Mythen, also sowas wie Loch Ness zum Beispiel, als einer der prominentesten modernen Mythen, dass sich irgendwo ja sowas wie ein Plesiosaurus noch gehalten haben muss. Und dann erklären die das durch so total komplexe Sachen und Tektonik und irgendwie war da mal Zugang zum Meer und oder die haben sich vielleicht in der Tiefsee gehalten und wir wissen es einfach nur noch nicht. Auf jeden Fall gibt es halt diese Sehnsucht danach, irgendwo nochmal einen lebenden Dino zu entdecken, weil wir ja auch unter prähistorischen Lebewesen de facto unser Leben heute führen. Also sowas wie der Quastenflossler oder sowas, die schon seit Urzeiten existieren, oder die Nautilus, und sich irgendwie in so Nischenökosystemen halten konnten, die einfach sehr resistent gegenüber den ganzen Veränderungen waren, die aufgetreten sind.
Sind nicht Krokodile auch schon über 200 Millionen Jahre alt als Spezies? Waren die nicht sogar gleichzeitig mit Dinosauriern? Also könnte man nicht sagen, das sind Überlebende aus dieser Zeit?
Definitiv sind das Überlebende aus dieser Zeit. Und das ist was, was uns so irgendwie noch in Bann hält. Also wir haben irgendwie noch aktuellen Bezug zu diesen ganzen prähistorischen Epochen, aber nicht mehr so diese Größe, die damals vorhanden war. Das fehlt uns und das wünschen wir uns zurück. Und deswegen hat sich diese popkulturelle Seite ja auch gehalten bis in alle Ewigkeit. Also zum einen die geilst produzierten Naturdokus schon immer, also mit High-End-Technik waren immer Dino-Dokus. Da haben die zum ersten Mal 3D-Modelle richtig ausprobiert, haben so richtig aufwendig damals noch mit so Filmprops gearbeitet. Also die ganz alten BBC-Dinosaurier-Doku waren ja alle mit so mechatronischen Dino-Figuren und die sahen wirklich lebensecht aus. Und dann später, als die Modellierung besser geworden ist, hattest du dann super geile Animationsfilme darüber und dann natürlich auch Kinofilme wie Jurassic Park, die endlos lange uns kulturell mitgeprägt haben und diese Sehnsucht immer am Laufen gehalten haben. Und ich fände es interessant, wie es wäre, wenn wir den gleichen Sehnsuchtsdrang zu den uns näheren ausgestorbenen Tierarten gepflegt hätten, ob wir die dann schon zurückgeholt hätten. Weil mit den Dinos, das scheint so ein bisschen aussichtslos zu sein, dass wir die wieder zurückbekommen. Aber diese Säugetier-Megafauna wiederum, da ist die Chance schon irgendwie besser, dass wir die nochmal kriegen können.
Also ich bin so ein Freizeitpark, wo es so geklonte Dinos gibt, die würde ich schon auch sehr feiern, muss ich sagen.
Lass das mal machen, hat bestimmt noch nie jemand probiert. Geht bestimmt auch immer richtig in Ordnung. Jedes Mal, wenn du es probierst. Bestimmt nach dem dritten Mal auch. aber wie du schon gesagt, es gibt ja auch aktuell Bestrebungen, eben sowas zu machen. Also diese Forschergruppe um den George Church, ich meine, der machte das damals mit den Mammuts, diese Regeneration Projects. Ich weiß gar nicht, was da aktuell noch so läuft. Ich habe tatsächlich jetzt so einen kleinen Pop-Science-Artikel gelesen rund um wie lang haltbar DNA an sich sein könnte und dass es irgendwie hunderte von Millionen von Jahren ist und so weiter. Ist die Frage, wie viel Informationen du dir noch rausziehen kannst und so weiter. Aber die Bestrebungen sind schon noch da. Und als wir gerade so ein bisschen drüber nachgedacht haben, hier so, was ist denn irgendwie der Grund dafür, dass wir eben diese Echsen so inneren in unserem Leben wünschen? Und so eine kleine, ich weiß nicht, Verschwörungstheorie nennen, aber vielleicht haben wir als frühe Vormenschen eben mit sowas zusammengelebt. Ne? Vielleicht sind wir einfach mal so Fred Feuerstein-mäßig, ja, also da ist ein inspiriert daher, einfach mit so einem paar Dinos durch die Gegend gecruised, auf so einem Brontosaurus halt dann irgendwie auf die Arbeit geritten, ich weiß es nicht. Aber deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwas genetisch Veranlagtes ist.
Das ist auf jeden Fall eine richtig miese Kreationisten-Scheiße. Da muss ich mich ganz hart von distanzieren. Es freut natürlich jeden bibeltreuen Christen, weil das ist eine sehr angenehme Erklärung dafür, warum wir überall Dinoskelette haben, aber keine Dinos. Das muss ja irgendwie durch die göttliche Schöpfung alles mal entstanden sein. Und die bisher beste Erklärung, die sie haben, ja, das hat schon alles gepasst. So vor 6000 Jahren haben die mit den damaligen altbiblischen, also alttestamentarischen Menschen zusammengelebt. Und dann kam die böse Sintflut und die Dinos waren zu fett fürs Schiff und die durften nicht mit. Und deswegen liegen die da überall in diesen Sedimentgesteinen drin rum. Also Mensch und Dino gab keine Überschneidung, aber Säugetiere und Dinos gab es tatsächlich Überschneidungen. Und das kann ja schon durchaus sein, dass das dann eine extreme genetische Prägung ist, so wie vieles von uns ja genetische Prägung ist, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, weil es in irgendeinem Kontext, der schon lange, lange zurückliegt, sehr viel Sinn gemacht hat, diese Prägung zu entwickeln. Also dass sowas wie die natürlichsten menschlichen Phobien Sinn machen, also sowas wie Spinnen, Schlangen, Ähnliches, das sind Lebewesen, vor denen wir instinktive Angstbeziehungen pflegen. Alle Menschen tun das zu irgendeinem gewissen Maß. Wir können die uns gut abtrainieren, aber die wurden ursprünglich mal angelegt, weil es hat sich einfach nicht gelohnt, sich mit Schlangen oder Spinnen auseinanderzusetzen. Die sind in der Regel tödlich und haben nicht so einen tollen Nährwert.
Ich meine, das, was es mich tatsächlich interessiert, es gab ja, und ich weiß, das muss vor der Dino-Zeit gewesen sein, in diesem Zeitalter der Erde, wo es einfach brutal viel Sauerstoff in der Atmosphäre gab, gab es ja Riesenspinnen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Spinnenphobie habe, aber ich würde so ein Ding einfach mal gern sehen. So, was hat das so gemacht? Das muss ja angehört haben wie so ein Pony, was durch die Gegend trabt, oder? Das muss ja schon irgendwie, ich finde die Vorstellung einfach irgendwie interessant, so eine, keine Tarantel, die mir irgendwie bis zur Hüfte geht oder sowas, ich weiß nicht.
Also so groß waren die nicht. Das war im Karbon und im Karbon gab es halt diese endlosen Sümpfe, also so die Phase Karbon bis Perma, beim Karbon haben die Insekten auf jeden Fall regiert. Und das Problem ist, dass Insekten halt nie über die Tracheenatmung hinausgekommen sind. Das heißt, die müssen über ihre Haut ihren gesamten Organismus mit Sauerstoff versorgen, mehr oder weniger. Diese Tracheenkanäle reichen zwar in den Organismus hinein, aber das ist nur sehr begrenzt effektiv. Also die müssen kapillar gestaltet sein, damit überhaupt ein Sauerstoffaustausch stattfindet. Es ist sehr schwer, da eine Luftzirkulation drin zu erzeugen. Und deswegen ist die Körpergröße von Insekten sehr, sehr begrenzt an die Fähigkeit, wie viel Sauerstoff kriege ich überhaupt noch rein. Und nur wegen dieser extrem hohen Sauerstoffdichte konnten die überhaupt so groß wachsen. Also heutzutage unmöglich, die würden nie mehr so groß werden. Wir haben einfach nicht die erforderliche Sauerstoffkonzentration. Wenn man die jetzt aber über endlose Zeiten in einer regulierten Biosphäre halten würde und da den Sauerstoffpegel einfach extrem hochtreiben würde, dann könnte man, wenn man lange genug Zeit hat, sich wieder gigantische Insekten züchten, die allerdings nur in dieser Kuppel drin leben können, leider.
Ich würde sagen, das ist ganz gut, dass die nur in der Kuppel drin leben können. Aber ich würde es schon gerne mal sehen, wenn wir dann so gigantische Kämpfe simulieren können mit so einer Riesenspinne gegen so ein Urhuhn oder sowas. Das würde ich schon sehr feiern.
Ja, also wirklich einfach die Faszination und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Synthese hier raus, eben was die Evolution alles hervorbringt, gegeben einfach der Umstände, einfach mit dem Ziel, die meiste Fortpflanzung. Ja, und was dann eben rauskommt, ich habe irgendwie Flugsaurier, weil ich halt irgendwie den Luftraum bevölkern kann und unterschiedliche Biome. Und die einen, die haben halt einfach so einen miesen Schild vorne am der Stirn. Und die anderen haben einfach so einen richtig fetten Schädel und rennen dann einfach gegeneinander. Ich meine, das sind ja auch noch Verhalten, die wir jetzt, zumindest nicht mit dem Schild, aber mit dem fetten Schädel und dann gegeneinander rennen, sehen wir heutzutage noch bei irgendwelchen Ziegen oder sowas, die sich irgendwie als irgendartig bewährt durchgesetzt haben. Genauso das Fliegen, und ich meine, das inspiriert ja den Menschen ja auch ungemein, ne? Also sich auch einfach vorzustellen, dass ich so ein Quetzalcoatl, so hieß es, wie ich glaube ich, mit Spannweiten von 5 Metern oder sowas einfach ein bisschen durch die Luft gecruist, das ist ja zum Sportflugzeug, also das ist ja schon richtig heftig.
Naja, das ist die gute alte Lungenatmung, die hat er nochmal deutlich mehr zugelassen an Wachstum.
Tja, Shoutout an die Lungenatmung.
Ja, war wirklich.
Sponsor der heutigen Folge.
Mit viel Sauerstoff heute gesponsert.
Rieseninsekten trotzdem mega cool, also soll man nicht vernachlässigen.
Ja, also falls da
aber irgendwie. Nur in kontrollierten Biosphären, nicht im Keller, Alter. Das will ich gar nicht. Stell dir mal vor, so eine 50 cm lange Kakerlake, die frisst dir so eine ganze Packung Thunfisch auf einmal weg, ey.
Mit Dose.
Ja, das ist aber auch cool.
Das hat mich schon wirklich fasziniert, so diese Insekten. Aber hast du mal so die Megafauna rund um Säugetiere? Ich meine, das ist wirklich nicht lange her, hatten wir in Australien nicht irgendwie so riesige Faultiere, die irgendwie 3 Meter oder so groß waren, die haben dann einfach irgendwie gegessen? So war das so ein bisschen die Geschichte?
Ja, diese Faultiere waren die größten lebenden Landsäugetiere jemals. Die waren gigantisch und die haben, glaube ich, sogar Höhlen gegraben. Also das muss man sich halt mal vorstellen, wenn da so ein Riesenapparat anfängt, so richtig zu terraformen auch noch.
Das ist schon crazy.
Finde ich ein bisschen schade, dass sie einfach alle aufgegessen haben.
Witzig, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ja, natürlich irgendwo witzig, aber
sehr schade.
Schade, ja.
Genauso wie wir auch die größten Vögel ausgerottet haben, die es gab.
Den Terrorvogel oder wie das wie hieß?
Richtig, also das ist schon auch ziemlich traurig. Also alles, was groß ist, ist irgendwie cool. Und die Dinosaurier waren einfach die größten und die waren die größten in jeder Kategorie und deswegen sind die Dinosaurier einfach objektiv die coolsten von allen jemals gewesen.
Fair point. Durchaus. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen. Faszination Dinos. Geht in euren lokalen Museumsbetrieb. Da hat eigentlich fast jeder irgendwas. Ich meine, schaut euch ein paar Dinos an. Ich weiß, Tom und ich waren letztes Jahr, glaube ich, hier erst zusammen in Bayreuth im Museum. Haben uns da auch so ein paar nice Exponate uns angeschaut. Und die Faszination Dino hört, glaube ich, was Lebenslanges. Und wenn man es richtig angeht, dann kann man einfach auch viele Sachen drumherum lernen. Wie gesagt, das kann ein Motor sein für eine Antriebskraft für viele verschiedene Faszinationen, die einem wirklich auch weiterhelfen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass einem die Faszination Dino nicht wirklich weiterbringt, aber ja, einfach irgendwie andere Sachen, die Welt zu hinterfragen und das, glaube ich, als Dino-Konnoisseur zu starten, ist, glaube ich, auf jeden Fall mal ein richtig, richtig guter Start in die Bahn.
Sagt uns auf jeden Fall noch, was eure Lieblingsdinos sind. Hm. Ich will eine Tierlist haben und ich will auch wissen, welche Dinos Bottom-Tier sind. Ich will auch die schlechtesten wissen. Hm. Und sagt uns auf jeden Fall, welche Dinge noch so cool sind. Also was habt ihr so in eurer Kindheit gemacht?
Was 45 cool Millionen.
Ja, ist der Stegosaurus für dich? Ich bin überlegen. Ich glaub,
der hat einfach so einen Fächer auf dem Rücken. Ey. Der sah bestimmt richtig komisch aus.
Ich finde immer die kleinen Jagddinos, also ein Dionysus oder sowas, fand ich immer sick, die waren einfach schnell wie Flitzekacke oder sowas, ich weiß nicht, aber die ging einfach richtig ab.
Ach, Velociraptoren hatten einfach diese geile Klaue am Fuß, ja, genau. Das war schon
fett. Ja, das war auch sick.
Weil die einfach Tiere gejagt haben, die cool. 10-mal größer waren als die selber, ey.
Aber ja, natürlich Archaeopteryx. War's wirklich der erste Flug?
Der erste mit Federn.
Der erste mit Federn, ja,
also okay. Mit nachweisbaren Federn.
Shoutout. Mhm. Das OG-Hühnchen hat auf jeden Fall ein Upgrade erfahren, denn ich meine, nur dank ihm kann ich mir heute schön Chicken Breast geben. Also,
ja, wenn der wüsste, dass seine Nachfahren jetzt alle Masthühner sind, das wäre schon traurig.
Ah, ich weiß nicht. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, dass deine Nachfahren alle riesig große Brustmuskeln haben. Das wäre schon nice.
Ich weiß nicht, ich habe die jetzt schon.
Uff. Okay, das ist das Wort zu Sonntag.
Ja, das
vielen lieben Dank von euch. Ja, vielen lieben Dank euch beide für die wieder unfassbar unterhaltsame Folge. Alle Sachen, die cool sind, erfahrt ihr nur hier. Dementsprechend, falls ihr irgendwie Vorschläge habt, gebt sie uns. Wir freuen uns immer, falls ihr irgendwie von mich hören und ja, ansonsten bitte eine Dino-Tierlist, da freuen wir uns wirklich drüber und analysieren die auch gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.